Guten Morgen, mein Name, auch von meiner Seite. Ich kann noch ein bisschen anschliessen der Werbung vom 4.5. September. Solothurn ist die schönste Barockstadt der Schweiz. Ich bin dort 7 Jahre in die Schule gegangen, also kann es wärmstens empfehlen. Es gibt in der Bibel so Texte, über die haben wir vielleicht schon 10 Predigten gehört. Die haben wir schon x-mal gelesen, die kennen wir fast in- und auswendig. Und dann gibt es so Texte, da hört man kaum eine Predigt drüber. Und ich habe mich entschieden, ich möchte gerne eine Predigreihe machen über Texte, wo man vielleicht noch nie eine Predigreihe gehört hat. Und ich denke, der Hiob gehört da mit dazu. Waren wir auch schon mal in einer Situation, da hat uns jemand etwas Schlimmes erzählt und wir wussten gar nicht recht, was wir jetzt darauf sagen sollen, wie wir reagieren sollten. Wir merken irgendwie doch, man sollte etwas sagen, aber was? Und wir sagten dann vielleicht etwas und merkten bald, okay, das war vielleicht jetzt nicht das Richtige. Vielleicht ist es so den Freunden von Hiob ergangen. Und ich lese mal eine Stelle, wo ein Freund von Hiob zu ihm gesprochen hat. Jetzt bin ich schon zu weit. So, Hiob 4, 1 bis 8. Da hob Eliphas von Teman an und sprach: Du hast es vielleicht nicht gern, wenn man versucht, mit dir zu reden, aber Worte zurückhalten, wer kann's? Siehe, du hast viele unterwiesen und matte Hände gestärkt. Deine Rede hat die Strauchelnden aufgerichtet und die bebenden Knie hast du gekräftigt. Nun es aber an dich kommt, wirst du weich, und nun es dich betrifft, erschrickst du? Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost und die Unsträflichkeit deiner Wege deine Hoffnung? Bedenke doch, wo ist ein Unschuldiger umgekommen? Oder wo wurden die Gerechten je vertilgt? Wohl aber habe ich gesehen, die da Frevel pflügen und Unheil säen, ernten es auch. Eliphas hat da begonnen, mit Hiob zu sprechen, als Hiob eben in eine große Not gekommen ist. Aber was hat da Eliphas zu Hiob gesagt? Und wie müssen wir das beurteilen, was Eliphas da gesagt hat? Darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Das Thema ist weise Worte in der Not. Jetzt lese ich noch einmal die ersten beiden Verse. Da hob Eliphas von Teman an und sprach: Du hast es vielleicht nicht gern, wenn man versucht, mit dir zu reden, aber Worte zurückhalten, wer kann's? Wir wissen, Hiob wurde von schweren Schicksalsschlägen heimgesucht. Er verlor seine Kinder, er wurde schwer krank. Und in dieser Situation kamen 3 Freunde zu Hiob. Und als sie da waren, klagte Hiob ihnen seine Not. Und diese Worte, die der Hiob da brauchte, die waren ziemlich heftig. Das lesen wir im Hiob 3, Vers 11. Warum bin ich nicht gestorben im Mutterschoß? Warum bin ich nicht umgekommen, als ich aus dem Mutterleib kam? Wir merken, Hiob war lebensmüde. Er hatte keine Kraft mehr weiterzuleben. Er wünschte sich eigentlich, dass er schon gestorben wäre bei seiner Geburt. Dann hätte er all diese Not nicht ertragen müssen. Also diese Schicksalsschläge, die haben eine Lebenskrise, eine Sinnkrise bei Hiob ausgelöst. Und ich weiß nicht, vielleicht sind einige heute Morgen da oder schauen von zu Hause aus zu, denen geht es vielleicht auch gerade so. Die können sich sehr gut mit Hiob identifizieren. Nun lesen wir ab Kapitel 4, dass einer der Freunde mit Hiob angefangen hat zu reden. Und wir wissen, dass alle 3 Freunde mit Hiob gesprochen haben. Es gab einen Dialog und sie haben mehrere Dinge jeweils gesagt. Und ich schaue einfach mal dieser Abschnitt von Eliphas an. Er hat begonnen, er war der Erste, der mit Hiob zu reden begann. Und wenn wir das so anschauen und vor allem, wenn wir das ganze Buch lesen, und dann schauen, was der vierte Freund gesagt hat und was dann Gott am Schluss gesagt hat, dann merken wir das, was diese ersten drei Freunde zu Hiob gesagt haben, das war nicht unbedingt das Richtige. Das wird nicht über jede einzelne Aussage ausgesagt, aber in diesem Licht, mit dieser Brille, müssen wir diesen Text hier lesen. Nun, Eliphas fing an und wörtlich ist das eigentlich als Frage formuliert. Eigentlich fragt hier Eliphas, darf ich mit dir reden, da du verzagt bist? Eliphas hat erkannt, Hiob ist verzagt. Oder andere Übersetzungen schreiben, er ist müde. Und das Wort, das hier gebraucht wird, das heißt wörtlich, man kann etwas fast nicht mehr ertragen. Und genau so ging es Hiob. Er konnte diese Situation fast nicht mehr tragen. Er war seelisch und körperlich am Ende. Und Eliphas hat das erkannt. Und das können wir Eliphas sicherlich zugute halten. Er hat erkannt, okay, dem Hiob geht es wirklich schlecht. Und dann stellt eben Eliphas diese Frage, darf ich mit dir reden? Und es ist etwas Zweites, was wir eigentlich Eliphas zugute halten können. Er hat gefragt, soll ich jetzt reden? Aber dann kommt das erste Problem. Eliphas war nämlich gar nicht die Antwort ab, sondern er beginnt gleich zu reden. Aber wollte Hiob jetzt wirklich, dass er da zugetextet wird? Wäre es vielleicht ihm nicht eine größere Hilfe gewesen, wenn Eliphas einfach still gewesen wäre? Oder zugehört hätte, oder für Hiob gebetet hätte, oder ihn praktisch unterstützt hätte. Natürlich, Eliphas konnte das nicht wissen, was jetzt Hiob braucht, aber er hätte einfach die Antwort erwarten müssen, dann hätte er es gewusst. Und so merken wir, ein Problem vom Eliphas war, es kam ein ungefragter Ratschlag. Hiob wollte das vielleicht gar nicht. Und dann kommt noch ein spannender Nachsatz, und der ist ziemlich erhellend. Eliphas sagt nämlich, wer vermag da, seine Rede zurückzuhalten? Und jetzt sehen wir das, was Hiob gesagt hatte, das löste bei Eliphas eine große Spannung aus. Das kann man doch nicht so sagen, wie es Hiob sagt. Da muss man doch etwas erwidern, da muss man doch etwas tun. Wenn Menschen in einer Not sind, kann das in uns eine Spannung auslösen. Und wir Menschen, wir haben nicht so gern Spannungen. Einige können vielleicht ein bisschen besser mit Spannungen umgehen, andere ein bisschen weniger. Aber eigentlich haben wir nicht gerne Spannungen. Und wenn so Spannungen da sind, dann möchten wir doch, dass sich die möglichst bald auflösen. Und genau das wollte auch Eliphas. Und das war sein Antrieb. Sein Antrieb war nicht, dass er Hiob helfen wollte, sondern sein Antrieb war, dass er diese Spannung von dem, was Hiob da gesagt hat, dass er das fast nicht mehr aushalten konnte. Und dann sagte er, wer kann da seine Rede zurückhalten? Eliphas schaffte das nicht. Die Spannung für ihn war zu gross. Und da wollen wir uns nun einmal fragen, okay, wie gehen wir mit jemandem um, der eben in einer ähnlichen Situation ist wie Hiob? Und wir werden sehen, ja, Eliphas ist vielleicht nicht unbedingt überall ein gutes Vorbild. Daraus können wir natürlich ableiten, wie könnten wir es besser machen. Und was wir auch tun werden, wir werden uns fragen, ja, wie verhält sich Gott uns gegenüber, wenn wir in einer schwierigen Situation sind? Weil ich glaube, Gott ist der beste Seelsorger, den es nur gibt. Nun, Ausgangslage ist auch bei uns, wir haben mit jemandem zu tun, der in einer Schwierigkeit, in einer Not ist, der in einer Lebenskrise ist, der am Trauern ist, der einen Schicksalsschlag hinnehmen musste und der eben vielleicht auch gar nicht mehr weiterleben möchte. Wie gesagt, wir sehen bei Eliphas einige Dinge, wie wir es nicht tun sollten und was vielleicht hilfreicher wäre. Was wir bei Eliphas eben gut sehen, wenn jemand, der mir nahe steht, in einer Not ist, löst das eine Spannung in mir aus. Und einerseits zeigt sich die Spannung darin, dass ich doch jetzt helfen möchte. Ich kann das kaum ertragen, dass diese Person, die ich vielleicht gern habe, in einer solchen Situation drin ist. Jetzt muss man noch etwas tun. Jetzt muss ich doch helfen. Aber ich helfe dann vielleicht auf eine Art, wie es diese Person gar nicht braucht. Eine andere Spannung, die da in der Luft liegen kann, ist auch die, dass meistens eine Person, die in einer solchen Situation ist, ganz viele Fragen hat. Vor allem so diese Warum-Fragen. Warum ist das jetzt geschehen? Warum gerade ich? Warum jetzt? Warum habe ich das nicht kommen sehen? All diese Warum-Fragen. Und vielleicht äußert diese Person diese auch mir gegenüber. Und ich habe jetzt den Eindruck, oder jetzt muss ich eine Antwort geben. Das ist auch wieder so eine Spannung, die in der Luft liegt. Und ich habe den Eindruck, die muss ich jetzt auflösen. Ich muss Antworten geben, auch wenn ich sie eigentlich gar nicht weiß. Und ich sage vielleicht etwas, aber das hilft nicht, sondern löst nur noch mehr Fragen aus. Warum sage ich nicht einfach, ich weiß es auch nicht? Ich würde dir gerne eine Antwort geben, aber ich habe sie leider auch nicht. Wenn wir mit jemandem zu tun haben, der in einer solchen Situation ist, löst das Spannungen aus. Und wir sollten den Mut haben, diese Spannung einfach auszuhalten. Zugegeben, das ist nicht einfach. Ich empfinde das auch nicht als einfach. Ich habe auch schon gemerkt, wie ich eben genau diese Spannung auflösen wollte und Dinge getan habe, die nicht hilfreich waren. Nun, wenn wir Spannungen aushalten können, dann können wir einmal fragen, okay, wie kann ich dir jetzt helfen? Soll ich reden? Soll ich einfach schweigen? Soll ich für dich beten? Was brauchst du jetzt? Meistens weiß die betreffende Person ja am besten selber, was ihr jetzt hilft. Und es ist doch ziemlich, ich sage es mal etwas krass, ziemlich arrogant, wenn ich den Eindruck habe, ich weiß jetzt, was diese Person braucht. Und selbst wenn ich schon in einer ähnlichen Situation war wie diese Person, heißt das noch lange nicht, dass diese Person jetzt das Gleiche hilft, wie mir geholfen hat. Darum fragen wir. Aber, und das möchte ich doch auch sagen, etwas können wir von Eliphas lernen. Eliphas ging zu Hiob, als dieser in der Not war. Manchmal ist es doch so, dass wir Leute meiden, die in einer schweren Not sind. Wir gehen ihnen aus dem Weg. Wir melden uns nicht bei ihnen. Genau aus dieser Angst heraus, ja, vielleicht finde ich dann nicht die richtigen Worte. Vielleicht reagiert diese Person auch eher abweisend. Und weil ich das nicht will, darum gehe ich lieber aus dem Weg. Aber auch das hat viel damit zu tun, wenn wir Spannungen aushalten können, dann können wir auch diese aushalten. Dann können wir sogar ertragen, wenn diese Person vielleicht sagt, du, im Moment mag ich gerade nicht, komm doch bitte ein anderes Mal. So, ich habe schon angedeutet, wir wollen uns mal fragen, wie geht Gott denn eigentlich mit uns um, wenn wir in einer solchen Situation sind. Und ich lese dazu mal Römer 2, Vers 4. Dort heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Da wird einfach mal gesagt, Gott ist geduldig und Gott ist langmütig. Und das macht doch deutlich, Gott kann solche Spannungen aushalten. Sonst könnte er nicht geduldig sein. Sonst hätte er nicht einen langen Atem, bis er etwas macht. Gott kann Spannungen aushalten. Aber jetzt heißt es noch etwas anderes. Diese Langmut, diese Geduld von Gott kann uns zur Buße leiten. Und Buße tun heißt, ich bekenne Jesus meine Sünden. Ich bitte um Vergebung und Jesus vergib mir, weil er für mich am Kreuz gestorben ist. Und Buße tun heißt dann auch, und jetzt verändert sich in meinem Leben etwas. Dass ich Gott den ersten Platz in meinem Leben gebe. Dass ich ihm wieder ganz vertraue. Dass ich meinen Sinn im Leben nur bei Gott suche. Und dass ich bereit bin, auf Gott zu hören. Und wenn ich Jesus einlade in mein Leben, dann hilft er mir, diesen Kurswechsel zu vollbringen. Die Frage ist, was hat das alles damit zu tun, wenn ich in einer schwierigen Situation bin oder wenn ich mit jemandem zu tun habe, der es gerade schwer hat? Erstens, wenn ich Buße tue, dann lebt Jesus in mir. Er ist bei mir auch in der größten Not. Und Jesus hat nicht nur gute Ratschläge für mich bereit, die ich gar nicht will, sondern Jesus ist einfach mal da für mich. Er lässt mich nicht im Stich. Zweitens, da Gott geduldig ist und auch Spannungen aushalten kann, lässt Gott mir Zeit. Es ist vielleicht so, dass ich in einer schwierigen Situation zu wenig Gott vertraut habe. Vielleicht ist es sogar so, dass ein eigenes Verhalten zu einer Schwierigkeit geführt hat. Darüber werden wir uns noch Gedanken machen heute. Aber Gott lässt mir Zeit. Gott lässt mir Zeit, dass ich das selber erkennen kann. Gott arbeitet sozusagen nicht mit dem Brecheisen an mir, sondern er ist geduldig und lässt mich das erkennen, was ich erkennen muss. Und so sehen wir, wie Gott mit mir umgeht. Und das heißt doch einfach mal, es ist unglaublich schön zu wissen, wenn ich Gott an meiner Seite habe, wenn ich in einer ähnlichen Situation wie Hiob bin. Und darum möchte ich doch auch fragen, hast du Jesus angenommen? Glaubst du an ihm? Und weißt du, dass er an deiner Seite ist, auch an der größten Not? Ich denke, es gibt nichts Besseres, als wenn wir diese Gewissheit haben. Und darum lade ich dich ein, das anzunehmen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Aber dann sehen wir eben auch, Gott ist der beste Lehrer, wie wir mit anderen umgehen sollen in der Not. Und ich bin überzeugt, wenn wir erleben, wie Gott mit mir umgeht in einer Not, dann kann ich das auch mit anderen so tun. Wir haben also gesehen, Eliphas hat ungefragt angefangen zu reden und hat eigentlich gar nicht die Antwort von Hiob abgewartet. Jetzt sehen wir, was Eliphas gesagt hat, und das war auch nicht unbedingt das Richtige. Das lesen wir ab Vers 3. Siehe, du hast viele unterwiesen und matte Hände gestärkt. Deine Rede hat die Strauchenden aufgerichtet und die bebenden Knie hast du gekräftigt. Nun es aber an dich kommt, wirst du weich, und nun es dich trifft, erschrickst du. Eliphas erwähnt also zuerst einmal das Verhalten von Hiob in früheren Zeiten. So viele Menschen hast du geholfen. Du hast andere gestärkt, du hast andere getröstet, als es ihnen schlecht ging. Und dann sagt Eliphas, und jetzt, wo du in derselben Situation bist, da bist du bestürzt. Mit anderen Worten, andere konntest du ermutigen, dich selbst aber nicht. Wahrscheinlich hätte Hiob jetzt genauso Freunde gebraucht, wie er für andere war. Menschen, die ihn trösten, Menschen, die ihn ermutigen. Aber stattdessen, was kam? Es kam Kritik. Seine Kritik war, oder die Kritik von Eliphas war, du musst dich halb selber ermutigen. Eliphas hat verkannt, das kann man, wenn es einem wirklich schlecht geht, oft nicht. Man kann sich nicht selber ermutigen, man kann sich nicht selber trösten. Man braucht gerade in den Momenten eben andere, die das tun, die mich ermutigen. Aber es steckt auch noch eine andere Kritik da in den Worten von Eliphas. Eliphas sagt ja eigentlich, schau, du konntest andere ermutigen. Bei dir klappt es nicht. Was ist dann deine Ermutigung wert gewesen, wenn es bei dir selber nicht klappt? Dann war auch deine Ermutigung für andere auch nichts wert. Dann war sie doch eigentlich Heuchelei. Aber die Worte von Eliphas sind nicht nur Kritik, sondern auch ein Ratschlag. Der Ratschlag ist, du musst dich halt selber ermutigen. Aber auch hier gilt das Sprichwort, auch Ratschläge sind Schläge. Und wahrscheinlich hat das Hiob in dem Moment auch so empfunden, ein Schlag ins Gesicht. Er hätte Ermutigung und Trost gebraucht, stattdessen kamen Schläge. Und auch hier sehen wir wiederum, wie wir es eher nicht machen sollten, wenn jemand in einer schwierigen Situation ist, ist Kritik das Falsche, dann braucht es Ermutigung. Das heißt jetzt nicht, dass Kritik nie das Richtige wäre. Natürlich gibt es Situationen, wo es Kritik braucht. Es ist dann die Frage, wie ich die Kritik sage, wann ich es sage, in welcher Rolle ich bin. Das alles sind dann wichtige Fragen, um die geht es nicht. Also ich sage nicht, Kritik geht gar nie. Aber wenn jemand wirklich in einem Tief ist, in einem Loch drin ist, dann ist Kritik das Falsche. Und ich sage sogar absolut, es ist immer das Falsche. Dann braucht es nicht Kritik, dann braucht es Ermutigung. Sogar dann, wenn ich den Eindruck habe, eigentlich ist diese Person ja ein Stück weit selber schuld, dass sie in dieser Situation ist. Ihr Verhalten hat doch dazu beigetragen. Und da hat es wieder ganz viel damit zu tun, dass ich Spannungen aushalten kann. Vielleicht brennt es mir unter den Nägeln, vielleicht liegt es mir zuvorderst aus den Lippen, endlich zu sagen, was ich doch schon so lange beobachtet habe und was doch endlich einmal jemand sagen sollte. Aber ich sage es nochmal, Kritik ist in dem Moment das Falsche. Jetzt braucht es Ermutigung. Vielleicht ist dann Kritik zu einem späteren Zeitpunkt dran, das ist möglich, aber jetzt ist Ermutigung dran. Und auch das bin ich am Üben. Manchmal habe ich auch den Eindruck, ja klar, warum es so weit kam. Und ich habe den Eindruck, ich muss das sagen. Und meistens ist es das Falsche. Genauso sollten wir aber auch vorsichtig sein, Ratschläge zu erteilen. Auch da, es mag Situationen geben, da sind Ratschläge gut. Aber wenn es jemandem wirklich schlecht geht, sind Ratschläge oft das Falsche. Ich kenne eine Frau, die ist ein bisschen jünger als ich und die leidet seit gut einem Jahr unter chronischen Schmerzen. Und man weiß einfach nicht, woher die Schmerzen kommen. Sie war bei x Ärzten, man hat x Untersuchungen gemacht, Medikamente ausprobiert. So wirklich weg sind diese Schmerzen nicht. Und das ist klar, das raubt ihr ganz viel Energie, die sie eigentlich bräuchte für ihre Familie, für ihre Aufgaben. Und es ist klar, natürlich hat sie das auch in der Gemeinde erzählt, auch als Gebetsanliegen. Und sie hat mir dann mal gesagt, weißt du, manchmal mag ich es gar nicht mehr erzählen, weil dann immer Ratschläge kommen. Oh, geh doch mal zu diesem Arzt, der ist super. Oh, probier das doch mal aus, mir hat das geholfen. Und sie hat mir gesagt, weißt du, ich versuche ja schon alles. Man hat schon so viel probiert, ich mag gar nicht noch mehr all das zu tun, was jetzt da an Ratschlägen kommt. Ratschläge sind oft auch Schläge. Natürlich, wenn mich eine Person um einen Ratschlag bittet, dann sieht es anders aus, dann darf ich einen geben. Aber sonst sollte ich sehr zurückhaltend sein mit Ratschlägen. Auch hier jetzt die Frage, wie reagiert Gott? Wie geht Gott mit uns um? Ermutigt er, kritisiert er? Ich lese dazu eine Stelle aus Jesaja, Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir haben vorher gesehen, Hiob war am Ende seiner Kräfte. Er konnte nicht mehr seelisch und körperlich. Und jetzt heißt es hier, wenn wir auf Gott vertrauen, bekommen wir neue Kraft. Was für eine Ermutigung, die wir auch für uns nehmen können, wenn wir in einer solchen Situation sind. Aber was jetzt noch viel spannender ist, wo diese Stelle steht. Im Jesaja-Buch, es ist so, ab Kapitel 40 ist das Jesaja-Buch an Juda im Exil gerichtet. Und spannend ist, Kapitel 1 bis 39, das ist so der erste Teil, das ist an Juda gerichtet vor dem Exil. Und der Grundton hier ist Aufruf zur Buße. Oft kommt, ihr seid von Gott abgefallen, ihr betet Götzen an, kehrt um. Und dann kommt das Kapitel 40 und wir stellen fest, wenn wir das lesen, der Grundton ändert sich komplett. Er ändert sich so stark, dass es Theologen gibt, die glauben, das ist nicht von Jesaja geschrieben worden, das war ein anderer Autor. Ich halte das für Blödsinn, weil es ist einfach in eine andere Situation geschrieben. Aber Gott hätte ja jetzt auch genau das machen können und sagen können, ja, Israel, ihr seid selber schuld. Warum habt ihr nicht gehört? Wenn ihr umgekehrt wärt, dann wärt ihr nicht im Exil, jetzt habt ihr den Dreck. Gott hätte so reagieren können, oder? Aber das macht er nicht. Der Grundton wird ein anderer, jetzt kommt Ermutigung. Natürlich, es kommt auch noch manchmal Aufforderung zur Buße, das bleibt. Aber der Grundton ist so anders. Gott ermutigt, wenn es schlecht geht, selbst dann, wenn eigentlich das eigene Verhalten dazu geführt hat, dass man jetzt in dieser Schwierigkeit ist. Und darum, wenn wir niedergeschlagen sind, gehen wir zu Gott und lassen uns ermutigen. Es gibt so viele Bibelstellen, die uns ermutigen können. Und auch das kann uns prägen, dass wir für andere zum Ermutiger, zu Tröstern werden, wenn sie in einer schwierigen Situation sind. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Hiob. Es kam Kritik, es kamen Ratschläge, aber Eliphas hat noch etwas anderes gemacht. Wir lesen ab Vers 8 nochmal. Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost und die Unsträflichkeit deiner Wege deine Hoffnung? Bedenke doch, wo ist dein Unschuldiger umgekommen? Oder wo wurden die Gerechten je vertilgt? Wohl aber habe ich gesehen, die da Frevel pflügten und Unheil säten, ernteten es auch. Wir merken, Eliphas kommt jetzt auf den Glauben von Hiob zu reden. Ist nicht Gottesfurcht dein Vertrauen und dein unsträflicher Wandel deine Hoffnung? Also kommt hier unterschwellig die Frage, Hiob, wo ist jetzt dein Gottvertrauen? Das war dir doch früher immer so wichtig. Und wir merken schon, wieder kommt Kritik von Eliphas. Aber die geht sogar noch weiter. Eliphas stellt nun die Frage, ist je ein Unschuldiger ins Verderben gekommen? Oder wo wurde ein Gerechter je vertilgt? Und er doppelt noch nach und er sagt, die Frevel pflügen und Unheil säen, die werden es auch ernten. Mit anderen Worten, Eliphas stellt hier, man sagt dem in der Theologie, ein Tun-Ergehen-Zusammenhang her. Und er sagt, wenn jemand Gutes tut, dann wird es ihm gut ergehen. Und wenn jemand Böses tut, dann wird es ihm schlecht ergehen. Was heißt das nun für Hiob? Ganz klar, oder? Hiob war in einer Not, es ging ihm schlecht. Also, was ist die Folge? Du, Hiob, musst gesündigt haben. Du hast zu wenig geglaubt. Darum geht es dir so schlecht. Die Frage ist nun, gibt es denn so einen Tun-Ergehen-Zusammenhang in der Bibel? Die Antwort ist teilweise schon. Typisches Buch, welches diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang herstellt, ist das Sprüchebuch. Ich lese mal einfach einen Vers, Sprüche 10, den Vers 9. Wer in Unschuld lebt, der lebt sicher. Wer aber verkehrte Wege geht, wird ertappt werden. So ein typischer Tun-Ergehen-Zusammenhang. Wenn du unschuldig bist, lebst du sicher und sonst nicht. Und es ist so, es gibt so Tun-Ergehen-Zusammenhänge im Leben. Einfaches Beispiel, wenn jemand immer zu viel oder ungesund isst, das wird sich irgendwann auf den Körper auswirken. Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und ja, es gibt solche Tun-Ergehen-Zusammenhänge. Aber diese Tun-Ergehen-Zusammenhänge haben immer Grenzen. Das ist kein Naturgesetz, das einfach immer gilt. Und vor allem, wir dürfen nie den Rückschluss ziehen, wenn jemand in einer Not ist, dass er schlecht gelebt haben muss. Das ist eigentlich das Grundthema vom Hiob-Buch. Spannend ist, das Hiob-Buch wie auch das Sprüchebuch gehören beide zur Weisheitsliteratur. Und das Sprüchebuch zeigt auf, ja, es gibt solche Tun-Ergehen-Zusammenhänge und die sollten wir auch beachten. Weisheit heißt, ich kenne sie und ich lebe danach. Aber das Hiob-Buch zeigt dann auf, es gibt Grenzen. Nicht immer gibt es diesen Zusammenhang. Und vor allem darf ich nie den Rückschluss ziehen, wenn es jemandem schlecht geht, der muss schlecht gelebt haben. Nur Gott kennt letztlich diese Zusammenhänge. Nur Gott weiß, warum jemand jetzt in einer Not ist. Wir wissen das nicht. Und darum dürfen wir kein Urteil darüber fällen. Und das war ein weiteres Problem von Eliphas. Er hat das gemacht. Er hat hier über Hiob geurteilt. Und damit hat natürlich Eliphas den Glauben von Hiob komplett in Frage gestellt. Er hat ihm unterstellt, da muss Sünde sein. Und auch das muss Hiob wahrscheinlich als weiterer Schlag ins Gesicht empfunden haben, weil er wusste, eigentlich habe ich ja gut gelebt, ich habe ja Gott vertraut. Auch hier anstatt, dass er ermutigt wurde, wurde er noch mehr kritisiert. Und da sehen wir ein weiteres Thema, was heikel ist. Es ist sehr problematisch, wenn wir vom Ergehen von jemandem einen Rückschluss auf sein Leben ziehen. Und ich sage das jetzt etwas zugespitzt, es steht uns nicht zu, solche Rückschlüsse zu treffen. Weder zu sagen, bei dir muss Sünde sein, dass es dir so geht, noch zu sagen, du hast halt zu wenig geglaubt. Das steht uns nicht zu. Wie gesagt, es gibt solche Zusammenhänge zwischen Tun und Ergehen, aber was maße ich mir an, die in dem konkreten Fall zu kennen? Nur Gott kennt sie. Und ich sage es jetzt eben etwas zugespitzt, ich mache mich selber zu Gott, wenn ich glaube, ich kenne diese Zusammenhänge im Leben eines anderen Menschen. Darum lassen wir es besser sein. Das andere Problem ist dabei, wir helfen dem betreffenden Menschen überhaupt nicht. Ich habe einen Mann gekannt, der hatte in seinem Leben immer wieder mit Depressionen zu kämpfen. Es ging mal wieder besser und dann ist er wieder in ein Loch gefallen. Und immer wenn er so in einem Loch war, kamen andere Christen und sagten genau das. Schau, du musst halt mehr glauben. Da muss Sünde sein in deinem Leben, dass es dir jetzt so geht. Aber er hat immer gesagt, ja, mehr glauben, genau das ist ja das Schwierige, wenn man in einer Depression ist, das kann ich nicht. Und einer Sünde bin ich mir nicht bewusst, also einer Sünde, die ich nicht bereinigt habe vor Jesus. Und es hat ihn immer noch mehr belastet, weil er doch irgendwo zu zweifeln anfing, ja, vielleicht ist ja doch irgendwo etwas und ich habe es nicht erkannt. Es ging ihm immer noch schlechter, wenn solche Rückmeldungen kamen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch schon dabei ertappt, wie ich es zwar nicht gesagt, aber nur gedacht habe. Natürlich, das hört dann die betreffende Person nicht, aber auch das steht mir nicht zu. Und ich merke auch, wenn ich so etwas über eine Person denke, wird das Einfluss haben, wie ich mit ihr umgehe, ob ich ihr helfe oder nicht. Und es wird auch Einfluss haben, ob ich solche Spannungen, die es gibt, aushalten kann oder nicht. Nun auch hier die Frage, wie geht Gott damit um? Wir haben vorher gesehen, Gott kennt die Zusammenhänge. Er weiß, wo vielleicht wirklich ein eigenes Verhalten zu einem Problem führt und wo nicht. Aber wir haben gesehen, Gott ist geduldig. Und in seiner Geduld kann er uns auch zur Buße leiten, wo es wirklich so ist. Aber es gibt eine ganz spannende Geschichte im Neuen Testament mit Jesus, wo wir etwas Spannendes über dieses Thema erfahren. Johannes 9, Verse 2 bis 3. Und seine Jünger fragten ihn, also Jesus, und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Merken wir, die Jünger waren genau in diesem Denken drin. Für sie war ganz klar, da muss jemand gesündigt haben. Es ist nur noch die Frage, ob es die Eltern waren oder er selber. Aber dass jemand gesündigt hat, das stand für sie außer Frage. Und Jesus sagt: Nein, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Werke Gottes sollen offenbar werden. Und er hat diesen Mann geheilt. Wir sollten jetzt nicht daraus mitnehmen, dass wir andere damit trösten wollen und sagen: Schau, dir geht es halt so schlecht, dass Gottes Werke an dir offenbar werden. Ich glaube, das tröstet nicht unbedingt. Und vor allem, Jesus wusste, dass dieser Mann gesund wird. Wir wissen nicht, ob die Person gesund wird, ob sich seine Situation verändert oder nicht. Aber was wir mitnehmen können, ist, wir sollten vorsichtig sein mit diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und das möchte ich auch denen sagen, die vielleicht selber eben gerade in einer schwierigen Situation sind. Manchmal steht man dann in der Gefahr, krampfhaft zu suchen, wo habe ich gesündigt? Was habe ich falsch gemacht? Und man macht sich fast kaputt dabei. Ich bin überzeugt, wenn wir offen sind, dass Gott zu uns reden kann, dann wird er uns das in seiner Geduld zeigen, wenn es etwas gibt, was wir wissen müssen. Aber wir müssen nicht krampfhaft jetzt unser Leben auf den Kopf stellen und 20 Jahre zurückgehen, um irgendwo noch eine Sünde zu entdecken, die nicht bereinigt ist. Ich bin überzeugt, wenn wir offen sind für Gottes Reden, er wird es uns zeigen, wenn es etwas gibt. Aber was wir auch mitnehmen können ist, und das ist eigentlich viel hilfreicher, mich zu fragen, wo erlebe ich jetzt die Werke von Gott trotz meiner schwierigen Situation? Wo wurde ich vielleicht ermutigt? Wo kam jemand zu mir und hat mir einfach getröstet? Wo habe ich vielleicht einen Bibelvers gelesen, der mir einfach neue Kraft gab? Und das gibt uns einen neuen Fokus auch, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, zu merken, und Gott lässt mich nicht im Stich. Er ist weiter für mich da. Und auch hier, wenn wir erleben, wie Gott mit mir umgeht, dann können wir auch mit anderen so umgehen. Und ich wünsche uns einfach nochmal, dass wir für andere so Ermutiger, so Tröster sein können, wenn sie es brauchen, wenn sie in einer schwierigen Situation sind. Dass wir nicht das Problem des anderen noch grösser machen durch unsere Worte, sondern dass wir ermutigen können. Ich möchte jetzt noch einmal zusammenfassen. Ich werde das da auf dem Flipchart tun. Wir sollten machen den Mut haben, einfach zu schweigen, nichts zu sagen. Wenn jemand in der Not ist, oder zumindest fragen, was hilft dir jetzt? Also nicht gleich zutexten, sondern fragen, was hilft dir? Wir sollten vorsichtig sein mit Ratschlägen, mit Kritik. Auch Ratschläge sind Schläge, haben wir gesehen, und darum passen wir auf, dass wir andere so nicht noch mehr, sage ich mal, kaputt machen, sondern dass wir eben ermutigen und trösten. Wenn es jemandem schlecht geht, das soll eine Gesetzestafel sein mit den 10 Geboten. Wenn es jemandem schlecht geht, heißt das nicht, dass er gesündigt haben muss. Es gibt durchaus solche Tun-Ergehen-Zusammenhänge, das haben wir gesehen, aber das können wir nicht beurteilen, ob jemand jetzt in einer schwierigen Situation ist, weil er gesündigt hat. Darum halten wir uns zurück mit dem und seien wir viel mehr Tröster und Ermutiger. Und wir haben gesehen, Gott geht genau so mit uns um. Er ist der beste Seelsorger und er kann uns auch lehren, wie wir mit anderen umgehen sollen, die genau in einer solchen Situation sind. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der beste Seelsorger bist, was es nur gibt auf dieser Welt. Wir danken dir, dass du so geduldig bist und langmütig mit uns. Und auch wenn wir vielleicht selber mit unserem Verhalten uns irgendwo in eine schwierige Situation manövriert haben, du lässt uns Zeit, um das zu erkennen. Du bist nicht da mit guten Ratschlägen und mit Kritik, die uns noch mehr abzieht, sondern du ermutigst uns auch dann. Und da möchte ich dir einfach Danke sagen dafür. Und ich bitte dich, dass du uns kannst lehren und prägen kannst, dass wir mit anderen genau so umgehen können, wie es du auch machst. Ich möchte dich einfach jetzt gerade für alle bitten, die vielleicht gerade in so einer Situation sind, wieder hier ab. Ich möchte dich für alle bitten, wo es gerade nicht gut geht, wo irgendwo in einer Krise sind. Tu sie du ermutigen und stell dir einen Menschen an Zeiten, die so Ermutiger und Tröster dürfen sein. Aber ich bitte dich auch für uns, wenn wir mit so Menschen zu tun haben, dass wir nicht mit dem Hammer kommen, sondern dass wir dürfen ermutigen, dass wir mal dürfen zuhören, dass wir dürfen fragen, was brauchst du jetzt und dass wir dürfen Unterstützer sein. Hilf du uns, einfach da so umzugehen, wie es du wettisch, und dass wir dürfen anderen helfen, auch wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen und vorwärts zu schauen. Ich möchte einfach noch einmal Danke sagen, dass du uns nicht im Stich lässt, auch wenn wir vielleicht von Menschen enttäuscht wären in so einer Situation. Danke dir, dass du so ein treuer Gott bist, der immer an unserer Seite ist, auch wenn es schlecht geht. Amen. Wir dürfen jetzt ein Lied miteinander singen.